Tochter Zion, freue dich. Von wegen Freude. Als ich gehört habe, dass ich über dieses Lied predigen soll, hielt sich meine Freude in Grenzen. Hallo, ich bin mit den Rolling Stones und den Doors aufgewachsen. Da würde ich viel lieber über Mary's Boy Child oder Go Tell It on the Mountain predigen. Und dann noch diese Schleife, freue dich. Naja, vielleicht lag es auch daran, dass ich als Kind das Wort Jerusalem nicht richtig aussprechen konnte. Jerusalem habe ich gesungen. Und wie es so manchmal im Leben ist, wenn sich mal etwas in diesen grauen Windungen festgesetzt hat, bekommt man es so leicht gar nicht mehr heraus. Auch heute ertappe ich mich dabei, dass es manchmal falsch über meine Lippen kommt. Dennoch, die Aufgabe war gestellt und wie so oft predigt man sich ja zuerst einmal selbst. Meine Vorbereitung begann damit, dass ich mir eingestehen musste, dass mir der Text an und für sich gar nicht geläufig ist. Man singt eben vom Blatt oder vom Beam oder über den Beamer mit. Das ist es dann. Der Text bleibt nicht hängen und der Sinn bleibt einem ein Stück weit verschlossen, weil man gar nicht danach fragt. Man merkt sich den Text auch nicht. Einige Lieder, die man in der Advents- oder am Weihnachten singt, sind mir da viel geläufiger. Meistens geht sogar mehr als die erste Strophe. Aber bei dem Lied bis Jerusalem und dann verließen sie ihn. Aber zuerst einmal einige Fakten zu dem Lied. Die Melodie stammt von dem deutsch-englischen Barockkomponisten Georg Friedrich Händel. Er hat sie 1747 für sein Oratorium Joshua geschaffen. In dem Werk ist sie ein Triumphgesang auf den siegreich heimkehrenden Kundschafter Kaleb. Seht, er kommt mit Preis gekrönt. Wie so oft wurde die Melodie, sie kam gut an, gleich nochmal recycelt oder, wie man es in der Musik so nennt, gecovert. Zuerst von Händel selbst. 1751 übertrug er den Chor in das Oratorium Judas Maccabäus. Auch hier als einen gesungenen Triumphmarsch für einen heimkehrenden Kriegshelden. Händel verband damit auch politische Anspielungen auf die Macht und Stärke Britanniens. Das war noch vor dem Brexit. So wurde die Melodie mit dem verherrlichten Text auch immer wieder für militärische Zwecke eingesetzt. 70 Jahre später bekam dann Händels Melodie einen neuen Text. Um 1820 übernahm der evangelische Pfarrer, Dekan und Professor Friedrich Heinrich Ranke im Wesentlichen die dritte Strophe des Oratorienchors und übertrug den Lobpreis des makkabäischen Erretters auf Jesus, den Davidsohn, der seinem Volk den Frieden bringt. Der ursprüngliche Anlass und Inhalt des Chors wird damit geradezu ins Gegenteil verkehrt. Jetzt soll damit ein König ganz anderer Art einen jubelnden Empfang bereitet werden. Es ist der Sohn Davids, der Fürst des Friedens. Noch einige Informationen zu Friedrich Heinrich Ranke. Er hatte erheblichen Einfluss auf die Durchsetzung der Erweckungsbewegung in Bayern und förderte außerdem die Entwicklung der inneren Mission. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gehörte er zu den erweckten Studenten, die ihrerseits ihre Kommilitonen und Zeitgenossen zu einem neuen Glaubensleben erwecken wollten. Ranke hat seine Erweckung auf Rügen erlebt, ziemlich genau in der Zeit, als er den Oratorienchor Händels uminterpretierte. Für ihn war es ein unhörbarer Weckruf. Er hat auch das Alte Testament ausgelegt. Dabei ging es ihm unter anderem um einen Zugang zur Schrift, der über die Vernunft hinausgeht. Er war also kein Freund des theologischen Rationalismus, der die Vernunft oder den verstandesmäßigen Zugang zur Bibel als einzig wahr gesehen hat. Ranke war in unserer Region tätig, auch wenn er aus Sachsen-Anhalt stammte. Rückersdorf, Turnau, Erlangen, Bayreuth und zuletzt München waren seine Stationen. Ranke dichtete damals einige Texte beliebter Kirchenlieder, von denen zwei heute noch gerne gesungen werden. Herbei, o ihr Gläubigen, als Transformation des lateinischen Adeste Fideles und eben das Adventslied Tochter Zion, freue dich. Wer ist nun diese Tochter Zion, von der wir singen? Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, ja, er kommt, der Friedenfürst. Tochter Zion, freue dich, jauchze laut, Jerusalem. Mit Tochter Zion meint Ranke alle, die an Jesus Christus glauben, auch sich selbst. Doch da greife ich vielleicht etwas vor. Irgendwie ist die Bezeichnung Tochter Zion etwas strange, also für uns fremd. Das betrifft den Ortsnamen und auch die Anrede. Zur Erklärung, Zion ist im Alten Testament der Südosthügel von Jerusalem. So schaut es heute dort aus. Später wird der Begriff erweitert bzw. übertragen auf den Tempelberg, den Nordosthügel Jerusalems. Dort findet man heute den Felsenturm, einer der größten Heiligtümer des Islams, und die Al-Aqsa-Moschee, aber auch die Klagemauer als Rest des herodianischen Tempels. Schließlich steht Zion für die ganze Stadt Jerusalem, das Ziel vieler Wallfahrer. Den Begriff Zion kennen zumeist die Älteren von uns aus dem Wort Zionismus. Zionismus war und ist eine Nationalbewegung und nationalistische Ideologie, die auf einen jüdischen Nationalstaat in Palästina zielt, diesen bewahren und rechtfertigen will. Zion steht für mich insofern für das ganze Volk der Juden und für die Einwohner von Jerusalem. Doch zurück zu dem Lied. In dem Lied wird die Bevölkerung personifiziert. Sie heißt Tochter Zion. Jahwe hat Stadt und Leute erwählt. Davon künden die Propheten. Freue dich und sei fröhlich, du Tochter Zion. Denn siehe, ich komme und will bei dir wohnen, spricht der Herr. Und es sollen zu der Zeit viele Völker sich zum Herrn wenden und sollen mein Volk sein, und ich will bei dir wohnen. Und du sollst erkennen, dass mich der Herr Zebaoth zu dir gesandt hat, und der Herr wird Juda in Besitz nehmen als sein Erbteil in dem heiligen Lande, und wird Jerusalem wieder erwählen. So lesen wir es bei Sacharja 2, die Verse 14 bis 17. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, komm, lasst uns hinaufgehen zum Berg des Herrn, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem, und er wird richten unter den Nationen und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen machen und ihre Spieße zu Sicheln. Denn es wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. So steht es bei Jesaja 2, die Verse 2 bis 5. In beiden Texten geht es darum, dass viele Völker und alle Heiden hinkommen zu dem Berg Zion. Gleichsam also auch Töchter Zions werden. Damit ist klar, dass alle Christen mit eingebunden sind in die Anrede Tochter Zion. Doch ich möchte noch einen weiteren Punkt aufgreifen. Schwerter zu Pflugscharen. Stärker kann ein Kontrast nicht sein. Und dann ist es sogar etwas irgendwie zugespitzte Ironie, dass eine Melodie, mit der Kriegshelden geehrt worden sind, dafür verwendet wird, dass der Friedefürst einzieht. Noch konkreter, die Worte des Liedes Tochter Zion schmieden die musikalischen Schwerter von Georg Friedrich Händel um zu fröhlich friedlichen Pflugscharen, die im Dienst des gewaltfreien Sohnes David stehen. Er ist ein fürsorglicher, gütiger, gnädiger, barmherziger und reichlich gebender König und Herr. Unser König und Herr, weil wir aufgefordert sind, hinzugehen zu dem Berg Zion und das auch in unserem Glauben tun. Die zweite Strophe des Liedes lautet: Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk, gründe nun dein ewig Reich, Hosianna in der Höhe. Hosianna, Davids Sohn, sei gesegnet deinem Volk. Hosianna oder Hosanna ist ein Fleh- oder Jubelruf an Gott oder König und bedeutet Hilf doch. Er besteht eigentlich aus den beidischen hebräischen Worten Hosianna. Hosianna steht im Zusammenhang mit den Lobpsalmen. Im Laufe der Zeit, auch schon in der jüdischen Praxis, wurde es zu einem Heilsruf, dem Christen am Psalmsonntag singen. Und das ist auch die eigentlich von Ranke gedachte Verwendung des Liedes. Tochter Zion. Denn er überschreibt es ursprünglich mit dem Titel Am Psalmsonntage. Dazu passt auch eine heute nicht mehr gesungene Strophe des Liedes. Sie erkömmt demütiglich, reitet auf dem Eselein, Tochter Zion, freue dich, hol ihn jubelnd zu dir ein. Hier wird eine weitere Stelle aus dem Buch Sacharja aufgegriffen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem, siehe, dein König kommt zu dir. Er ist gerecht und hilft. Er ist demütig und reitet auf einem Esel, auf einem Fohlen, dem Jungen einer Eselin. Sacharja 9, Vers 9. Und so lesen wir es dann bei Matthäus im 21. Kapitel. Aber eine sehr große Menge breitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf dem Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach: Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und sprach: Wer ist der? Das Volk aber sprach: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Die nächste Strophe des Lieds greift das auf. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßt, gegrüßet König mild. Ewig steht dein Friedensthron, du des ewigen Vaters Kind. Hosianna, Davids Sohn, sei gegrüßet König mild. Du des ewigen Vaters Kind. Es schließt sich ein Stück weiter Kreis. Es wird jetzt klarer, warum wir das Lied im Advent singen. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. So lesen wir es bei Jesaja im 9. Kapitel, Vers 5. Der Friedefürst. Als Ranke seinen Text zu dem Lied schuf, war die Sehnsucht nach Frieden groß. Die Befreiungskriege von 1813 waren erst kurz vorbei. 1819 kam es zu den Hep-Hep-Unruhen in Würzburg. Das waren die ersten Anfänge von blutigen Ausschreitungen gegen die Juden, die sich dann über ganz Deutschland ausbreiteten mit dem Kampfruf Hep, Hep, Judverreck. Dass der König als Fürst des Friedens kommt und einen Frieden mitbringt, den die Welt nicht geben kann. Es war wohl die Absicht des Dichters, aus der heraus er den Text geschaffen hat. Daran zu erinnern, dass mit Jesus der Friedefürst zu uns gekommen ist. Seit 75 Jahren haben wir nun Frieden in unserem Land. Das ist eine historisch lange Zeit. Wir sind so daran gewöhnt, Frieden zu haben, dass die Erinnerung oder die Vorstellung an einen Krieg zu verloren gehen scheint. Wir können uns scheinbar auch nicht mehr in Menschen hineindenken, die von Krieg belastet sind. Die Generation, die einen oder beide Kriege des letzten Jahrhunderts mitgemacht hat, stirbt langsam aus. Frieden und Freiheit sind für uns so selbstverständlich, dass wir manchmal vergessen, dass Frieden und Freiheit auch mit Verantwortung anderen gegenüber verbunden ist. Gerade jetzt, wenn unsere Freiheit ein Stück weit eingeschränkt ist, um andere zu schützen. Und es beginnen auch wieder Umtriebe, die judenfeindliche Hintergründe haben. Und das, obwohl unser Friedenfürst als Jude geboren wurde. Und wir es jüdischen Missionaren verdanken, dass das Christentum nach Europa kam. Und dass es das himmlische Jerusalem ist, das uns in der Offenbarung versprochen ist. So sind die Juden vielleicht nicht unsere Glaubensschwestern, aber mindestens unsere Vettern. Mehr noch, wir verdanken den Juden den Begriff Shalom. Shalom ist nicht nur ein hebräischer Gruß, mit dem sich die Israelis Frieden und Gutes wünschen, sondern bezieht sich auf den Frieden und Bewahrung durch den jüdischen und christlichen Gott, der Himmel, Erde und Menschen gemacht hat. Shalom umfasst den göttlichen Frieden von Gott für die Menschen, den weltlichen Frieden und den inneren Frieden eines Menschen. Shalom umfasst auch den Wunsch, es möge dir und deiner ganzen Familie Wohlergehen mit Gesundheit, Wohlstand und ohne Sorgen. Ob Ranke bei dem Schreiben seines Textes an diesen Shalom gedacht hatte, weiß ich nicht. Aber gerade jetzt an Weihnachten, wenn wir den Gruß der Engel im Ohr haben, Ehre und Herrlichkeit Gott in der Höhe und Frieden auf der Erde für die Menschen, auf denen sein Wohlgefallen ruht, so wie Lukas 2, Vers 14 in der neuen Genfer Übersetzung zu lesen ist, sollten wir diesen Shalom schätzen oder schätzen lernen? Jetzt wäre auch die Zeit, Menschen diesen Shalom zuzusprechen, gerade dann, wenn diese wahrscheinlich einem selbst nicht den Shalom gönnen. Denn Gott will uns diesen Shalom zwar schenken, aber er wird sich nicht von selbst einstellen. Es ist eine Herausforderung an uns, zu diesem Shalom beizutragen. Angefangen damit, dass wir mit uns selbst in Frieden sind, dass wir uns annehmen können, so wie wir sind, dass wir den Worten des Apostel Paulus Folge leisten, wenn er sagt, wenn es an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Das wird uns nur gelingen, wenn wir ganz nah an Gott bleiben. Die Tatsache, dass wir an Weihnachten ein Lied singen, das mit am Psalmsonntage überschrieben ist, schlägt für mich auch die Brücke von Ostern zu Weihnachten und umgekehrt. Wenn es Ostern und das Opfer von Jesus Christus für uns Menschen nicht gäbe, würde Weihnachten keinen Sinn ergeben. Weihnachten wäre nur eine rührende Geschichte aus der jüdischen Provinz. Wir dürfen es nie vergessen, dass Jesus geboren wurde, um uns mit Gott zu versöhnen. Nur so macht die Prophezeiung aus Jesaja 9 Sinn. Denn das Volk, das in der Dunkelheit lebt, sieht ein helles Licht und über den Menschen in einem vom Tode überschatteten Land strahlt ein heller Schein. In einem Gospelsong wurde diese Stelle so besungen: The people who walked in darkness have seen a great light. Light has dawned upon them, dwellers in a land as dark as death. Und das Lied heißt Prince of Peace. Bewohner eines Landes, das so dunkel ist wie der Tod. Wenn wir Jesus nicht hätten, wenn wir nicht durch ihn mit Gott versöhnt wären, wären wir Bewohner eines solchen Landes. Dunkel, verlassen und der Tod hätte eine endgültige Macht über uns. Doch Gott hat es gut mit uns gemeint und seinen eigenen Sohn für uns dahingegeben an Ostern. Nachdem er mit Jubel in Jerusalem empfangen wurde, nachdem er auf dem Fohlen eine Eselin geritten kam, obwohl er die Prophezeiung aus Sacharja erfüllt hatte, trotz des Appells Tochter Zion, freue dich, wird Jesus gekreuzigt. Damit wird er zum richtigen Friedenfürst für jeden von uns, weil er Frieden schafft zwischen Gott und uns. Was an Weihnachten begonnen hat, wird am Kreuz vollendet. Jesus, dieser Friedefürst, wird bei Jesaja auch der ewige Vater genannt. Hierzu habe ich ein Zitat von Dietrich Bonhoeffer gefunden. Ewig Vater, wie kann dies der Name des Kindes sein? Nur so, dass sich in diesem Kinde die ewig väterliche Liebe Gottes offenbart und dass das Kind nichts anders will, als die Liebe des Vaters auf die Erde bringen. So ist der Sohn mit dem Vater eins. Und wer den Sohn sieht, der sieht den Vater. Dieses Kind will nichts für sich sein. Kein Wunderkind im menschlichen Sinne, sondern ein gehorsames Kind seines himmlischen Vaters. In der Zeit geboren, bringt es die Ewigkeit mit sich auf Erden. Als Sohn Gottes bringt er uns allen die Liebe des Vaters im Himmel. Geh hin und suche und finde an der Krippe den himmlischen Vater, der hier auch dein lieber Vater geworden ist. Friedefürst, wo Gott in Liebe zu den Menschen kommt, sich mit ihnen vereint, dort ist Friede geschlossen zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Fürchtest du dich vor Gottes Zorn, so geh zum Kind in der Krippe und lass dir hier den Frieden Gottes schenken. Bist du in Streit und Hass mit deinem Bruder zerfallen? Komm und sieh, wie Gott aus lauter Liebe unser Bruder geworden ist und uns miteinander versöhnen will. In der Welt herrscht die Gewalt. Dieses Kind ist der Fürst des Friedens. Wo er ist, da herrscht Friede. Ganz ehrlich, spätestens jetzt bin ich mit dem Lied Tochter Zion verwöhnt. Ich freue mich sogar, wenn ich es von einem Posaunenchor höre, am liebsten mit so einer richtigen Barocktrompete. Das ist für mich dann so richtig Advent und Weihnachten. Trotz meiner fehlenden Tradition mit Posaunenchören, aber ich höre auch noch die Stones. Die Beschäftigung mit dem Text hat meinen Horizont jetzt sogar deutlich geweitet. Tochter Zion steht für mich den Wunsch nach göttlichem Frieden, nach dem Shalom für alle auf der Welt. Für die Sehnsucht, diesen Friedenfürst, diesen Ratgeber wunderbar, den ewigen Vater in meinem Leben zu haben. Für den Triumph, dass den Christen, die an Gott glauben, dieser Friedefürst versprochen und zugesagt ist. Für die Freude, die in einem einkehrt, wenn man sich all dieses bewusst macht. Aber auch für die Verpflichtung, aktiv an diesem Frieden mitzuwirken. Den Frieden von Gott zu empfangen, damit ich ihn an andere weitergeben kann. Ich bete. Herr, ich danke dir, dass du unser Friedenfürst bist. Danke, Gott, dass du uns an Weihnachten deinen Sohn geschenkt hast, damit Ostern passieren kann. Danke, dass du uns den Auftrag gegeben hast, an diesem Frieden mitzubauen. Danke, dass du uns, obwohl du uns kennst, zutraust, daran mitzuwirken. Lass uns das nicht vergessen. Und schenke uns an diesen Weihnachten den Frieden in uns selbst und auf Erden. Amen.